neuen Podcast-Episode. Heute mal wieder ein Interview seit langer Zeit und ich habe den lieben Albrecht Kresse am Start. Den kenne ich auch unter anderem vom Club 55 und wir haben dieses Jahr auf Kreta sehr, sehr viele Wein getrunken und sehr, sehr gute Gespräche geführt, sowohl beruflich als auch privat. Also ein sehr guter Mann, sehr netter Kerl, kann ich sehr gut leiden. Und deswegen bin ich super froh, dass der liebe Albrecht hier bei mir im Podcast unterwegs ist. Worüber reden wir? Hört sich ein bisschen kompliziert an. Wir machen ja Growth Hacking, das ist bekannt. Und der liebe Albrecht ist dafür bekannt, dass er richtig geile Trainings bauen kann, richtig gute Seminare bauen kann. Und da haben wir gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Also wie kann man eigentlich hier unsere Umsetzungsmethode? Nee, hört sich doof an. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie kriegt man dieses Growth Hacking Prinzip, wie kriegt man das eigentlich in Seminare, Workshops und so rein? Und dazu haben wir uns so gegenseitig ein bisschen befragt. Das ist quasi das Interview heute hier im Podcast. Das heißt, jeder, der intern, extern Workshops, Seminare entweder macht oder auch bucht, ja, der kann sich das mal anhören, weil dann findet ihr auf jeden Fall raus, worauf es am Ende wirklich ankommt, dass die Leute, die in diesen Workshops und Seminaren sind, wirklich am Ende nicht nur irgendwas kapiert haben, sondern dass das halt in zwei Wochen auch nicht einfach weg ist, sondern ja, wie kriegen die diese Sachen denn wirklich auch an den Start? Darum geht es in diesem Podcast und weil wir glauben, dass das Thema viel Potenzial hat, machen wir dazu eine Ask Me Anything About, eine Ask Me Anything Session beim Albrecht und zwar am 5.12. 17 bis 19 Uhr. Den Link zum kostenlosen Ticket gibt es in den Shownotes und ich habe eine Short-URL angelegt, die heißt unlock-growth.com/Lernhacking. Also unlock-growth.com/Lernhacking. LERN und dann Englisch Hacking. Da kommt ihr direkt auf die Landingpage, könnt euch ein kostenloses Ticket sichern und dann geben wir euch ein bisschen Input zu dem Thema und dann könnt ihr sowohl den lieben Albrecht als auch mich mit Fragen löchern, wie man denn Seminare und Workshops so aufbaut, dass die Leute am Ende tatsächlich was umsetzen, weil darum geht's ja. Also, los geht's mit dem Interview. Macht es gut. Viel Spaß mit Albrecht und mir. Tschüssi. Keep it up, liebe, in einer neuen Podcast-Episode mit YouTube-Video. Und ich sage ja immer, die anderen sagen immer, ich habe heute einen ganz besonderen Gast am Start. Und das sagen die aber jedes Mal. Deswegen sage ich das nicht. Lieber Albrecht, wir haben uns kennengelernt in Valencia. Vor Corona irgendwann, 2019.
Vor 4 Jahren, oder?
Ja, vor 4 Jahren. Aber so richtig kennengelernt, finde ich, haben wir uns dieses Jahr auf Kreta. Beim lieben Club 55. Und bevor ich dich jetzt vorstellen darf oder muss, mach das doch einfach mal selber und dann kann ich meinen Senf dazu geben. Das ist ja viel einfacher. Den Trick kennst du ja, ne?
Ja, hau raus. Albrecht. Das hatte ich geahnt, dass du das machst. Dann wechsle ich einfach mal, ja, und sage, ja, ich bin der Albrecht, Nachname Kresse und ich bin unter anderem Gründer der Edutrainment Company. Ich kümmere mich um das Thema Lernen und Didaktik und unser Name ist ein Kunstname und setzt sich zusammen aus diesen drei Elementen Education, Training, Entertainment, weil ich mal gesagt habe, wenn Lernen funktioniert, ist es eigentlich immer diese Mischung. Also du hast die Inhalte, das ist oft gar nicht das Problem heutzutage, weil die kann man googeln. Da ist aber auch manchmal die Frage, wie viel kann man verkraften, in welcher Zeit und so. Ne? Der zweite Teil ist das Thema Training. Ich glaube, es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo Leute sich treffen und sagen, das wäre jetzt ein Training, aber eigentlich ist es ein Seminar. Manchmal noch schlimmer, also der Superexperte quatscht die Leute zu, aber es wird nicht wirklich trainiert. Trainieren heißt ja irgendwas machen und Feedback bekommen. Also ausprobieren, Feedback bekommen und zwar Feedback von jemandem, der weiß, wie es geht, ja, und nicht drei Ahnungslose sind in einem Breakout-Session, sondern da muss ja auch Feedback kommen von jemandem, der weiß, wie es geht, wie im Sport eigentlich. Und mein Lieblingsfood, das ist für die Narrenkappe, steht für Entertainment. Da steckt drin dass, die Erkenntnis, dass wir ja immer alles, was wir lernen, mit den Emotionen verbinden. Und mein Lateinunterricht, das ist die Geschichte, die ich da mal erzähle, der war ziemlich furchtbar. Ich hatte einen Lateinlehrer, der hieß Achilles. Der hieß wirklich so. Und war kein Künstlername, Lehrer für Latein und Griechisch. Da merkt man, wie alt ich bin. Ne? Das war wahrscheinlich, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Und der hat ein bisschen schrägen Humor gehabt und ich war nicht so richtig begabt in Latein und der hat meine Klausuren immer vorgelesen, also diese Übersetzung. Und dann haben alle sehr gelacht, weil klar war, ey, der Albrecht hat es echt gar nicht drauf. Und der hat noch viele andere Sachen gemacht, die irgendwie gut gemeint waren. Aber ich kann mich noch sehr an diese unangenehmen Situationen erinnern und auch an Herrn Achilles. Aber Latein ist spurlos an mir vorübergegangen. Und so geht das vielen Menschen. Sie müssen irgendwas lernen. Aber zum Beispiel jetzt, was weiß ich, bei uns wurde neue Software eingeführt oder wir haben neues CRM oder einen neuen Prozess. Und die Schulungen, heißt das ja auch oft noch, die dann dazu durchgeführt werden, die erleben viele als ziemlich furchtbar. Ja, und dann passiert in unserem Gehirn eigentlich das, was dann immer passiert, wie mit meinem Lateinunterricht. Das ist so eine Wissensinsel und oder wie so ein schwarzes Loch. Und was da nicht passiert, ist das, was passiert, wenn wir uns für neue Dinge interessieren, dann bilden sich ja Synapsenverbindungen. Du triffst Leute, die sich für das Gleiche interessieren. Du hast Lust, was darüber zu lesen und Video zu gucken und so weiter. Und das ist das, was wir anstreben wollen, positive Emotionalisierung des Lernens, mittlerweile auch egal zu welchen Inhalten. Also wir machen auch Beratung und didaktische Beratung und Konzeption für fachliche Themen, von denen ich und meine Kolleginnen und Kollegen gar keine Ahnung haben. Mhm. So, und das nennen wir Edutrainment. Und das ist das, was ich mache.
Ihr seid in Berlin.
Ja, in Berlin. Absolut. So.
Also Lernen. Und ich glaube, das sind, wir reden immer über auch viele private Dinge, muss man ja schon sagen. So, ne? Aber wenn wir uns fachlich unterhalten, treffen wir uns eigentlich immer an der Stelle des Lernens und du aus der Perspektive. Und ich komme ja, die meisten Business ja hier, ich komme ja immer so aus der Perspektive, dass ich sage, so ja, Lernkultur. Und ich sage ja immer, Fehlerkultur ist scheiße und bitte lass das weg, weil da steckt A, Fehler drin und B, macht es sowieso keiner. Ja, und ich sage immer so Lernkultur und mein Credo ist immer, dass ich sage, so, wenn wir 1.500 Euro in eine Kampagne investieren oder 15.000 oder 150, was auch immer für dich viel ist, dann will ich wenigstens wissen, warum es nicht funktioniert hat. Mhm. So, das ist ja so das Motto, was ich immer nach draußen bringe. Wenn du jetzt sagst, und diese ganzen, du hast eben gesagt, CRM eingeführt, ist ein Training, also es gibt ja Training an unterschiedlichsten, also eigentlich ja überall, was ist denn das große Problem? Du machst das ja auch schon ein paar Jahre. Warum klappt denn das immer nicht? Meistens. Also was wird denn da eigentlich falsch gemacht? Also, oder wenn wir mal deinen Lateinunterricht analysieren.
Ja gut, also so weit müssen wir gar nicht zurückgehen, wobei alle, die jetzt mit dabei sind und Kinder haben, du hast ja selber Kinder, die noch schulpflichtig
sind. Und ich habe auch Latein. Ich war übrigens zum Thema Alter, ich hatte Latein, habe das große Latinum, das gibt es ja, glaube ich, wirklich nicht mehr. Und ich war übrigens gar nicht so schlecht in Latein.
Ja. Jetzt musst du nur noch sagen, du wärst Messdiener in Köln gewesen. Da mache ich mir Sorgen.
Ich war auch Messdiener, aber nicht in Köln.
Was?
Ich war auch Messdiener, aber nicht in Köln, sondern da, wo ich herkomme, im schönen Oberbergischen Kreis in Waldbröl. Und durfte
Wald
aber
was?
Waldbröl. Das musst du nicht kennen. Waldbröl. Okay. Wenn du da 2 Kilometer weiter fährst, dann ist die Erdscheibe vorbei und du fällst ganz, ganz.
Ah, das ist die Gegend, wo die Leute glauben, dass die Erde noch eine Scheibe ist und so.
Das ist der Fakt, ja.
Alles klar.
Aber
Frage, also um deine Frage zu beantworten, ja. Am Ende geht es immer darum, dass Menschen natürlich auch Lust haben müssen, neue Dinge zu lernen. Also erstmal ist es ja so, dass diese Idee, es gibt Situationen, in denen man lernt und Situationen, in denen man nicht lernt, ja oft schon das erste Missverständnis ist. Weil eigentlich lernen wir ja immer. Das eigentlich könnte ich jetzt auch schon streichen. Wir lernen immer oder es passiert gar nichts mehr bei uns. Das gibt es natürlich auch. Und wenn wir lernen, gibt es das bewusste und das unbewusste Lernen. Und die Frage ist, zum Beispiel, du hast Kultur angesprochen, wie schaffe ich das, dass ich eine Kultur habe, in der Menschen gerne lernen? Das ist ja das, was alle Unternehmen heutzutage brauchen. Jedes Unternehmen möchte gerne eine lernende Organisation sein. Und heute ist natürlich der Ansatz eher, dass wir sagen, also ich bin von Hause aus Politologe. Also es gibt ja immer sozusagen in der deutschen Verfassungsgeschichte, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es so dieses Ideal des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin, also Leute, die selbst Verantwortung übernehmen, mitmachen und Dinge auch entscheiden können. Wenn man das aufs Lernen überträgt, habe ich immer gesagt, der mündige Selbstlerner, das klingt natürlich irgendwie doof, aber sagen wir mal, der motivierte Selbstlerner, aber auch in dem mündig steckt vielleicht nicht nur die Motivation, sondern er kann es auch ein bisschen selber Er ist so reif, dass er sieht, was er sie eigentlich braucht, was hilft und so. Dafür Leute fit zu machen und auch die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist ja das, was alle Unternehmen oder die meisten Unternehmen aktuell anstreben. Und selbst die, die da eine ganze Menge hinein investieren, stellen aber fest, das ist gar nicht so einfach. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Man könnte ja sagen, wie viel Zeit können Leute eigentlich jeden Tag investieren in das Thema Lernen? Dann kennen wir alle so, oh ja, angeblich Google, da, die dürfen einen Tag in der Woche machen, was sie wollen. Das stimmt ja gar nicht. Also von den Hunderttausenden von Google-Mitarbeitenden dürfen das ja nicht alle, ja, sondern die, die halt irgendwie besonders tolle Entwickler sind und so, die machen das dann. In den meisten Umfragen, wenn man Leute fragt und sagt, ey, wie viel Zeit kannst du eigentlich jeden Tag zum Lernen und so einsetzen, wie viel kannst du verwenden? Dann sagen die immer so, na, was glaubst du, wie viel?
Am Tag?
Ja.
20 Minuten.
Klingt gut. 5. Die sagen 5 Minuten. Das ist furchtbar, oder? Und wenn du diesen Leuten deinen ganzen Tag gibst, dann heißt das nicht, dass sie sofort sagen, coole Idee, sondern die 5 Minuten entstehen ja aus der Arbeitsdichte, die ja da ist. Und wenn man jetzt sagt, ah, du kannst dir jetzt einen Tag oder einen halben Tag für irgendwelche anderen Themen, wo du lernen willst, engagieren. Das muss noch nicht mal arbeitsbezogen sein. Solche Versuche gibt es ja auch. Dann sagen natürlich die meisten Leute, das war in meinem eigenen Unternehmen genauso, ja, ist total unrealistisch, ich habe ja keine Zeit. Wer macht denn jetzt die anderen Sachen? Wenn die alle liegen bleiben, hilft mir das ja nicht. Ne? Aber klar ist, wir müssen eine Kultur haben, in der Menschen sagen, sie haben die Rahmenbedingungen, um selber auch für ihre Kompetenzen, die sie brauchen und Skills und so, sich zu kümmern und sich fit zu machen. Dafür brauchen sie natürlich auch erstmal Zeit.
Ich finde das Beispiel, was du bringst, super, weil ich drehe das mal tatsächlich auf mein Tagesgeschäft rum.
Und immer wieder rüber, ja.
Im Sales Pitch könnte ich anfangen. Ne, bei uns gibt es oft das Thema, dass ein schlauer Kunde gegenüber im Vorfeld schon sagt so, ja, okay, wenn wir das Projekt jetzt da mit euch machen, und da geht es ja viel um Ausprobieren und Lernen und so, dann wie viel Zeit, genau das, exakt das, was du sagst, wie viel Zeit braucht denn mein Mitarbeiterin XY dafür? Mhm. Und da antworte ich immer drauf, dass ich sage, Leute, darum, dass die, aber das ist nicht die Antwort, die die hören wollen. Ne? Ich sage, darum geht es doch nicht, sondern die Dinge, die wir tun, die kommen ja nicht on top, ja, sondern wir wollen ja die Dinge, die gerade getan werden, hinterfragen, reflektieren, vielleicht ein bisschen besser, effektiver machen. So, das ist auch die ehrliche Antwort. Und das ist auch so. Aber solange einer bei uns in dem Projekt nicht drin war, da glauben die dir das nicht. Das heißt, ich musste mir eigentlich mittlerweile eine Antwort dazu rechtlegen und zu sagen, ja, wenn die einen halben Tag pro Woche investieren können, jeder aus diesem Team, dann kommen wir richtig weit. Mhm. Und das stimmt auch. Am Ende ist es aber meistens so, dass die eigentlich, wenn alles gut läuft, freiwillig mehr investieren, weil sie ja die Dinge, die sie tun, richtig machen.
Genau.
So, aber warum glaubt man denn eigentlich immer, dass man zum Lernen extra Zeit braucht? Weil ich glaube, so habe ich dich kennengelernt und du mich auch. Ich habe in meinem Terminplan nicht drinstehen, hier eine Routine, donnerstags 8 bis 10 Uhr lernen. Weißt du, was ich meine? Sondern das ist doch die ganze Zeit da.
Das ist doch der Unterschied. Jetzt bist du auch nicht so ganz, also du repräsentierst, glaube ich, nicht sozusagen den Durchschnitt. Bist ja schon auch ein bisschen verrückter und du bist jemand, der sich total begeistern kann. Ne? Und wenn du dich in ein Thema verbissen hast, dann ja, kennst du da keine Verwandten und investierst da ganz viel Zeit und Energie. Das ist nicht bei jedem Menschen vielleicht genau so. Manchmal müssen sich Menschen in großen Organisationen ja auch für Dinge interessieren. Ja, dann, wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so meins. Also es gibt auch viele, die sagen, ja, also dieses CRM hätte ich jetzt nicht gebraucht oder das nächste Update in der Software oder was auch immer. Und entscheidend ist, du hast ja gesagt, so, du würdest jetzt nicht Zeit für Lernen nur, da steht dann drin in deinem Kalender Lernen. Aber wenn du ein Projekt hast und du willst das, was du mit deinen Leuten machst, ne, also dann trefft ihr euch ein paar Wochen lang immer ein paar Stunden pro Woche zum Beispiel, dann kannst du richtig viel erreichen. Und das ist das, was bei vielen anderen Themen nicht passiert. Also wenn Leute jetzt, wir machen ja auch Führungskräfteprogramme und sowas machen wir natürlich auch. Und dann ist das immer schwierig, dass man den Leuten erklärt, du musst aber die Zeit, wo die Leute miteinander in Lerngruppen und so da irgendwie unterwegs sind, sich austauschen, sich gegenseitig coachen, Die muss ja auch mit einplanen. Das wird aber oft nicht gemacht. Ne? Also es ändert sich so langsam, aber es gibt immer noch zu viele Leute, die glauben, das ist so eine singuläre Veranstaltung. Kommt einer vorbei, 2 Tage, ja, 10 Leute und dann wird am Thema Führung gearbeitet und dann wär's das. Aber so ist der Mensch ja nicht. Hm. Und es hat in den letzten Jahren immer mehr Versuche gegeben und auch erfolgreiche Beispiele, wo diese Regelmäßigkeit, die du ja auch hast, auf auch Corporate Learning Themen übertragen wird. Also beispielsweise diese Working Out Loud oder Learning Out Loud, gibt es ja beides, so wo man sich regelmäßig trifft, so Social Learning, all solche Dinge. Das ist ja genau das. Man trifft sich regelmäßig, unterstützt sich und dann hast du auch eine ganz andere Umsetzungsquote. Am Ende werden wir ja fürs Umsetzen bezahlt. Und in der Vergangenheit war es aber oft so, dass ich glaube, es gab so eine, in meiner Branche jetzt, so eine Allianz von, sorry, liebe PEler, Learning and Development, Kolleginnen, die jetzt da dabei sind und Kollegen. Es gab so eine Allianz, also man war froh, wenn es Budgets gab, die Teilnehmenden waren froh, wenn es irgendwie coole Trainings gab in einem coolen Hotel. Ja, und am Ende wollte man gar nicht genau wissen, wie wenig da umgesetzt wird. Also ich habe meine teure Ausbildung in den USA gemacht zum Thema Lerntransfer und Erfolgsmessung, auch Wirtschaftlichkeitsberechnung im Bereich Softskill-Trainings und solchen Sachen. Und dann dachte ich, ja, endlich, ja, und das wollen jetzt ganz viele wissen, das hat niemand interessiert. Das ist, weil messen, wie viele Leute umsetzen und lernen, ist schon schwierig und dann kostet es auch eine Menge Geld. Mhm. Weil du musst ja irgendwie Vergleichsgruppen haben und dieses Denken, dass man, das kommt jetzt so langsam und vielleicht so die Brücke auch zu dem, warum machen wir das eigentlich gemeinsam hier? Weil wir natürlich in den letzten Jahren begonnen haben, sehr viele Methoden aus dem Marketing zu übernehmen für das Thema Lernen. Also wir sagen nicht mehr, wir haben ein singuläres Event, sondern wir haben eine Journey, das kommt ja von der Customer Journey, wird dann eine Learning oder Learner Journey und wir haben Methoden, was weiß ich, es gibt vielleicht auch ein Hackathon, wo man guckt, wie kann ich, was weiß ich, unsere Führung verbessern oder andere Dinge. Und das sind ja alles Methoden aus deiner Welt und deshalb ja, würde mich auch interessieren, eben, was fällt dir alles noch ein, um viel radikaler zu sagen, was funktioniert zum Thema Lerntransfer? Mhm. Und das hat ja was mit Ausprobieren und Ergebnisse messen zu tun, oder? In deiner Welt.
Absolut. Also ich finde, was ich gerne unterstreichen würde, und da muss ich ehrlich sein, da bedanke ich mich ganz herzlich in dem Fall bei Corona, weil wie die meisten, wir haben vor Corona Workshops verkauft. Wir haben einen Tagesworkshop verkauft. Irgendwann hat dann mein Kunde gesagt, ey, wir könnten noch am zweiten Tag zu den Ideen, die wir generiert haben, einen Hackathon machen. Da habe ich gesagt, geile Idee, lass uns machen. Seitdem haben wir einen 2-Tages-Workshop verkauft, wo dann am zweiten Tag direkt umgesetzt wird. Also das ist schon, glaube ich, nicht so schlecht gewesen eigentlich, weil du erzählst nicht nur was oder machst das methodisch gut mit den tollsten Übungen, sodass die damit in Berührung kommen, sondern am zweiten Tag wird radikal umgesetzt. Und vielleicht auch, ich erzähle die Geschichte erst zu Ende und dann beantworte ich deine Frage. Dann kam halt Corona, sodass wir diese 2-Tages-Workshop halt keiner mehr gebraucht. Ging ja nicht. Und dann haben wir halt angefangen, etwas, was ich schon lange machen wollte, was ich aber ohne Corona niemals geschafft hätte, habe ich die in die Online-Welt transferiert, aber dann mit der Gelegenheit zu sagen, nee, wir machen nicht einen 2-Tages-Workshop, aber auch nur, weil man 2 Tage niemandem zumuten kann online. Stell dir vor, du musst mir 2 Tage zuhören, online. Also das geht ja gar nicht. So, und daraus haben wir dann dieses 3-Monats-Projekt gemacht, wo wir immer noch diesen Workshop am Anfang machen mit den Ideen und dann sehen wir die halt wöchentlich. Also genau das, was du gesagt hast. Und jetzt ist Corona in Anführungszeichen zumindest mal aus der Seminarsicht irgendwie vorbei. Das gibt es ja alles wieder. Und ich merke jetzt wieder, dass diese Firmen wieder anfangen, diese Workshops anzufragen. Obwohl,
ja.
Das ist so krank. Da bin ich echt
krank, Leute. Ich kann alle wollen wieder ins alte Muster.
Ja, die wollen wieder alle zurück. Weil, so ein, genauso wie du es eben sagst, so ein Workshop, so ein Seminar, da weißt du, was du kriegst. Ich weiß auch, dass ich nur einen Tag investieren muss. Ja, der kann ruhig teuer sein, das ist kein Problem. Ja, aber bei den 3 Monaten, da müssen die ja umsetzen. Und genau da kommen dann diese Opportunitätskosten in den Kopf, wo ich aber denke so, Leute, ihr habt es nicht gerafft. Ihr habt es wirklich nicht kapiert. Das eine ist mit Ergebnis und das andere ist wegen mir der geilste Gig. Ja, aber am Ende ist ein Gig. Wenn ich 2 Wochen später die Truppe frage, ob sie es umgesetzt haben, obwohl wir die Ideen in der Roadmap filetiert haben, Da sagt, wenn es gut läuft, eine von fünf. Ja, haben wir weitergemacht. Und dann bin ich schon stolz ohne Ende. Wenn wir das aber in diesem Programm machen, dann kriegen wir 4 von 5.
Und genau. Die machen und ich glaube, da können wir, da können wir viel von sozusagen davon lernen. Wir sind da auch schon ähnlich dabei. Also das, was du beschreibst, ist dieser, ich nenne, habe das immer genannt, Seminartourismus.
Ja.
Ja. Also Leute gehen hin in schöne Hotels und sagen, super, also am Anfang meiner Karriere war das ja auch noch viel schicker. Da war das meistens so, Führungskräftetrainings fanden irgendwo im Grünen in einem sehr schönen Hotel am See statt. Und 3 Tage muss man sich mal überlegen. Ich hatte sogar noch 4 Tage Training. Stellt euch das mal vor, heutzutage 4 Tage Training, ist wie ein Sabbatical. Und ja, da reisten die Menschen an, die hatten auch noch endlose Anreisen und so. Und das war richtig schön, aber Umsetzung war egal. Also wenn die Leute alles vergessen haben, war das wurscht. Es gab nur diese Happy Sheets. Ja, so hat es dir gefallen, wie war das Hotel, so wie war der Trainer. Und ja, wenn sie alles vergessen haben, ist egal, kommt man halt nochmal. Das ist schon ein paar Jahre ein bisschen anders. Also die Trainings werden kürzer. Aber trotzdem ist immer noch die Idee, eigentlich dieses klassischen Lernformat, du holst dir einen Experten, Expertin, und die kippen ihr Wissen irgendwie über andere aus. Also immer noch one to many, ja, irgendwie. Klar, muss zwischendurch auch mal eine Übung da sein, aber das ist zu wenig. Und die Umsetzung wird den Leuten selber überlassen. Und da hat auch immer noch keiner den Stein der Weisen gefunden. Wir probieren da schon seit Jahren ganz viel rum. Da kriegen die Leute sogar, dass die Führungskräfte werden mit einbezogen und die Leute kriegen Mails und werden erinnert und Podcasts. Also ich nenne das so Multi-Channel Blended Learning. Also du hast die Inhalte auf allen Kanälen. Das ist ja schon eine Menge, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht noch zu wenig. Es gibt diese, und noch heute wird ganz oft eine Kurve zum Thema Lernen verwendet, die Ebbinghaus-Vergessenskurve. Das ist ganz lustig, weil die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Da gab es einen deutschen Mitbegründer der Psychologie, heißt es immer, der Herr Ebbinghaus, und der hat so einen Selbstversuch gemacht. Ich glaube, der hat so sinnlose Begriffe gelernt und dann gefragt, immer abgefragt, wie viel kann er sich noch merken, davon abrufen, und nach 30 Tagen waren es nur noch 10%. Das wird heute noch zitiert zum Thema Lerntransfer. Ist ja eigentlich Käse, weil der hat Dinge ohne Kontext und Zusammenhang gelernt. Ich meine, das ist auch nicht schlimm, wenn ich das vergesse, könnte ich ja sagen. Ja. Ja, aber trotzdem sieht man daran, dass das auf Kongressen und so Leute, die Apps verkaufen zum Transfer, im Hintergrund sich dann darauf beziehen, da sieht man ja entweder haben die nicht wirklich Ahnung, weil sie das zitieren, oder es ist viel zu wenig erforscht, viel zu wenig, gibt es Standards und wirklich gute Methoden, um zu sagen, ich garantiere dir, wenn du das so machst, dann setzen die Leute nicht 10% um, sondern 20, 30, 40 oder 50%. Die ändern wirklich was. Ja. Und das ist das, wo wir hinwollen.
Das war auch eben deine Frage. Ich habe echt gesagt, ich habe ja ein Team mittlerweile, und diesen Prozess, den man da, habe das jetzt über 500 Mal gemacht, ne? Wo ich ja selber immer sage, so, boah.
So, wow.
Ja, genau. Wo ich selber immer denke, so, boah, wann ist das passiert? Aber du hast halt irgendwann so viel Erfahrung an diesen Menschen in deinem Game, nicht in allem, aber und auch. Und ich sage immer auch, unsere Company heißt ja mittlerweile Unlock, weil ich sage so, weil wir am Ende unlocken wir diesen einzelnen Mitarbeitenden da drin, das richtig zu machen. Und wenn du das schaffst, dann ist es Growth halt für die Company. Und was ich sagen wollte, ich habe, glaube ich, ist super schwer, alle Methoden da irgendwie so rauszuziehen, aber ich glaube, es gibt so 2 wesentliche. Die erste ist aus meiner Sicht die ganz am Anfang, und ich glaube, das ist auch eine total klassische, die kommt ja, glaube ich, eher so aus der Strategieberatung. Ich sage so, es gibt am Anfang ein Ziel, was aber keiner vorgibt, sondern das Ziel wird im Team gemeinsam entwickelt. Mhm. Das ist so, finde ich, also eigentlich ganz schon fast klassisch, aber bei 9,8 von 10 Companies gibt es das nicht. Da wird eine Zielpräsentation verschickt mit einer Strategie, und im März weiß schon keiner mehr, was drin stand, obwohl die ja verschickt wurde. Auf MS Teams mittlerweile liegt die auch in einem Folder, da steht Strategie drauf. So, aber nobody cares. So, ich finde, das ist so schon mal Punkt 1. Das ist erstmal so, alle ins Boot, da ist unser Ziel, und wir müssen das Ziel aber gemeinsam entwickeln, weil sonst hat es doch wieder einer vorgegeben. Das ist so, finde ich, die Nummer 1 am Start von so einem Projekt. Ich glaube, ich habe 3, ich habe nicht 2, mir fällt noch einer ein. Dann auf dem Weg ist, glaube ich, die Nummer 2, den wirklich mit Beispielen diese Hemmnis zu nehmen. Also und auch die Beispiele, du kennst ja so ein bisschen auch meine Beispiele, ich kenne auch ein paar von deinen Beispielen, aber so, du hast ja auch ein paar gebracht, aber so bewusst so radikale Beispiele, dass du denkst, ja, fuck, stimmt. Genau, das stimmt. Stimmt. Eigentlich wusste ich das, aber wir machen es nicht. Und ich weiß aber gar nicht, warum, aber stimmt. Das ist so auf dem Weg im Projekt. Und dann finde ich am Ende, und ich weiß noch genau, wo ich das her hatte, ich habe irgendwann das Buch, wie heißt es denn? Ich habe es gerade noch im Kopf. The One Thing, also das eine Ding. Und das ist am Ende so diese Priorisierungsstrategie, weil auch das sehe ich in vielen Seminaren, Trainings und so. Kriege ich neue Ideen. Ganz ehrlich, neue Ideen sind scheiße, weil die stressen. Ich hatte doch gestern schon genug eigene Ideen, mit denen ich nicht klarkomme. Jetzt kriege ich noch neue dazu. Herzlichen Glückwunsch. So. Also eigentlich bin ich immer so diese Ideenwolke und da eigentlich eine Priorisierung anzuwenden, dass du sagst, so mit dem Ziel von Anfang, was ist die pro Mitarbeiter, der da drin ist? Was ist die eine Idee? Nicht 10. Was ist deine Idee, die du am besten findest, von der du glaubst, dass die am besten auf das Ziel einzahlt? So, und damit verhaftest du ja auch die Leute, weil eine Idee ist ja eigentlich relativ einfach. So, und ich glaube, das ist so eigentlich der Rahmen, ich sage jetzt nur so von meiner zusammengestöpselten Prozessmethode, ich glaube, das sind so die entscheidenden Momente, warum das in den meisten Fällen funktioniert, warum die Leute da mitgehen.
Weißt du, wie ich das meine? Also das erste ist die gemeinsamen Ziele. Das zweite, ja. Du hast gesagt, radikal sein. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Ja, da geht es eher so, also das Feedback, was die danach nach dieser Phase geben, ist so, ja, out of the box thinking. Da steige ich schon fast wieder aus, weil das riecht so nach Design Thinking. Ich bin davon
kein großer Fan. Ja, da sagst du wahrscheinlich, oh nee, bitte nicht.
Ja, genau, da sage ich Brainstorming genauso. Da sage ich Brainstorming, warum? So, das hört man so, ach, wir generieren mal ein paar Ideen. Oder dann sagen die in den großen Unternehmen, sagen die, ach, die Ideen müssen wir nochmal kneten. Ich sage, wir müssen überhaupt nichts kneten. Wir müssen die richtig, so, also, aber denen so diese Freiheit zu geben, zu sagen, innerhalb dieses Projektes, gibt es diese ganzen Hürden, die dir die letzten 20 Jahre gelernt haben, warum irgendwas geht oder warum es nicht geht oder DSGVO und die Brand und die Compliance-Themen. Ich sage nicht, dass wir uns am Ende in der Execution nicht daran halten, aber wenn schon bei der Problemstellung und der Ideengenerierung diese ganzen Hürden in den Birnen drin sind, da kann nichts Geiles bei rumkommen. Das meine ich. So, und das musst du den wegnehmen. Und ich glaube, wenn du an der Stelle so ein bisschen verrückt bist, aber ich glaube, trotzdem nah bist, dann glauben die dir das. Und dann gehen die mit.
Das heißt, erst sagst du, ihr dürft sozusagen grüne Wiese, ja, eure Ziele und so. Und dann sagst du, keine Denkverbote. Du gibst ihnen die Freiheit, sich alles auszudenken. Und dann sagen die, super, ich habe 1000 Ideen. Und dann sagst du, totale Scheiße. Nee. Du nimmst bitte nur eine.
Ja, guter Punkt.
So ungefähr?
Ach so, ja, doch. Ich sage nicht, also totale Scheiße.
Scheiße sagst du nicht, aber sagst du, okay, mach jetzt nicht den Fehler, dass du 50 umsetzen willst oder 10, sondern such dir die eine raus, von der du weißt, sie wird wirklich funktionieren.
So?
Eine, das weiß ich aber nicht unbedingt. Ne? Am Ende könnte das ja sein, dann so nach dem Motto, okay, dann mache ich doch das mit den Fähnchen.
Ja, pass auf, jetzt kommt aber die Macht der vielen. Wir haben 20 Leute in der Truppe, dann haben wir ja 20 einzelne Ideen, die schaffen wir so und so nicht. Und das ist auch nicht richtig, weil da sind auch 5 Ideen, die mit den Fähnchen dabei. Und da kommt wieder die Macht der vielen, dass wenn die 20 dann sich auf die 3, 4 committen, hat man trotzdem manchmal noch eine dabei, wo ich dann, du weißt ja, ich bin ein sehr nicht korrekter Coach, wo es mir sehr schwer fällt, da muss ich dann eine Meinung haben. Ich drücke das mal so aus, weil ich dann sage, Leute, das könnte man doch so und so. Dass die am Ende, aber das ist dann die Macht der vielen, dass die am Ende ihre, aus Teamsicht, ihre 3, 4 Top-Ideen da haben. Mhm. Und ich glaube, das ist die Magie, dass die haben die ja selber gemacht. Und da kam jetzt auch nicht einer vorbei. Da sind oft Ideen, Inputs von uns natürlich irgendwo mit drin. Aber das sind ihre Ideen. Und ich glaube, das ist die Magie, dass das ihre Ideen sind.
Also ein bisschen anders ist es natürlich, wenn ich jetzt sage, wir haben eine Führungskräfteentwicklung und die Leute sollen zum Beispiel lernen, wie sie mit Mitarbeitenden in einem hybriden Arbeitsumfeld umgehen, wie sie dafür sorgen, dass keiner verloren geht, dass man gemeinsame Ziele erreicht, alle einen guten Draht zueinander haben, die Quote an Leuten, die weggehen, gering ist, alle happy sind, wir super erfolgreich sind und so weiter. Dann gibt es ja in vielen Dingen kann man sagen, man weiß dann eigentlich, wie es geht. Also beim Thema, wie höre ich zu, muss man jetzt eigentlich nicht 100 Ideen entwickeln, sondern eigentlich weiß man, wie das geht. Also das ist gut beschrieben. Jeder hat es auch schon mal praktiziert und hoffentlich ganz oft auch erfahren. Und trotzdem wird es zu wenig umgesetzt. Also ganz oft sagen Leute, ja, keiner da, der mir zuhört. Und jetzt ist ja die Frage, woran liegt das, dass das nicht passiert? Also ich muss jetzt keine neuen Ideen entwickeln, was man noch alles tun könnte. Die Leute sollen es ja eigentlich einfach tun. Hilft mir dann zu sagen dazu, also dein Ansatz, was wäre das, um Führungskräften dazu zu bringen, dass sie besseres Feedback geben, dass sie besser zuhören? Wie nutze ich deine Methoden dafür? Also ein Growth-Hacking für das Thema Lerntransfer für Führungskräfte.
Ja, gute Frage. Also ich denke einfach laut. Also wir haben da die 10 Führungskräfte drin. Am Ende kam so als eine große Kategorie für alle raus, wir müssen besser zuhören. Ja, also ist ja realistisch, oder?
Ein Punkt. Also wer das erkannt hat.
Die haben den gevotet. Die sagen, ja, stimmt, Problem haben wir hören nicht genug zu. Danke, du hast es transferiert, ich habe es kapiert. Alles klar. Dann steht das da. So, jetzt wissen die aber nicht, was sie tun sollen. Da steht zwar besser zuhören, aber die fangen ja jetzt nicht Montag um 8 Uhr an, auf einmal zuzuhören, weil das machen die einfach nicht. Sondern ich glaube, dann der nächste Schritt ist, denen jetzt zu helfen. Was ist der erste Schritt beim Zuhören? Der kleinste. Und ich glaube, das ist, wo wir Menschen uns gerade mit Dingen, die wir nicht so kennen und so, wo wir uns stellen. Was ist der kleinste Schritt, wie ich in den nächsten 7 Tagen, jetzt bewusst nicht 70 Tage, sondern wir reden von nächster Woche, ja, was ist der kleinste Schritt, den ich jetzt machen kann? Und nächste Woche in unserem Check-in, in unserem nächsten Termin, sprechen wir darüber, wie das funktioniert hat. Aber Ihnen dabei zu helfen, diesen kleinsten Schritt zu schneiden. Das heißt, wie viele Mitarbeitergespräche hast du nächste Woche? Ah ja, 4. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, 4 finde ich jetzt ein bisschen viel. Es ist auch so typabhängig, ne? Ist jetzt vielleicht für dich ein bisschen viel. Würde ich so nicht sagen, würde ich denken. Und würde sagen, dann mach doch von den 4 nächste Woche mal bei einem. Hast du einen der Mitarbeiter da gerade im Kopf, bei dem du das zum Beispiel mal, bei dem dir das besonders leicht fallen würde? Ja, der Hans. Okay, dann machst du das beim Hans. Nimm mal Nummer 2, falls du es beim Hans nicht hinbekommst. Okay, die Sarah auch, alles klar. So, und dem das so klein hinzuschneiden, also methodisch, dass der ja eigentlich dann nur noch nächste Woche beim Hans nichts anderes machen muss, als zuzuhören und dann in dem nächsten Check-in am nächsten Freitag darüber berichten, wie es war. So, und wenn er das dann nicht gemacht hat, jetzt kommt auch so ein bisschen Gruppendynamik rein, aber hoffentlich wird es nicht passieren, wenn das schön klein geschnitten war und er das wirklich lernen will, dann muss der ja den anderen, dass wir Hausaufgaben nicht gemacht haben, nur in der Schule war dir und mir das wahrscheinlich scheißegal, vielen anderen nicht.
Woher wusstest du, dass das bei mir auch so war?
Ja, ich glaube, da ähneln wir uns. Und muss er ja quasi sagen, dass er es nicht gemacht hat. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil er das selber blöd findet, erst recht, wenn die anderen das gemacht haben. Und selbst wenn er dann sagt, dass er es nicht gemacht hat, kommt ja dann vom Coach die Frage, okay, warum nicht und wie können wir das nächste Woche besser machen? Kann ich dir, haben wir das zu groß gemacht? Können wir es nicht noch kleiner schneiden, weißt du? So, das, so klein, wie es geht, schneiden für die Menschen, damit die den Schritt machen können.
Also von der Idee her würdest du schon sagen, eigentlich genau dein Vorgehen. Man trifft sich regelmäßig, also da geht kein Weg dran vorbei. Ja. Man hat ein kleines Ziel, was wahrscheinlich ist. 7 Tage fängst du an und du hast innerhalb dieser Zeit auch diese Feedback-Session. Austausch mit dem Coach.
Ja, absolut. Ich würde eine Sache korrigieren, nur damit sie nicht, also ich weiß, dass du sie richtig meinst, aber damit sie richtig verstanden wird. Das Ziel ist schon ein 3-Monats-Ziel, aber wir definieren für dich ein kleines Ziel für die nächsten 7 Tage, was aber auf das Große einzahlt. Das heißt, du hast immer so diesen Weg nach oben, da hinten, und jetzt definieren wir die kleinen Schritte. Aber wir definieren nicht Schritt 14, sondern wir definieren den ersten. Damit die einfach nur immer auf Sicht fahren am Anfang, und wenn das gut läuft und gute Leute sind, dann lernen die auf einmal selber auf sich zu fahren, aber das ist halt der Prozess, das dauert halt, das dauert.
Und ja, also da sind wir uns einig, also das ist auch die Unternehmen, die das machen, die erleben das auch so, wie du in deinen Projekten, dass das gut funktioniert, also dass es auf jeden Fall besser funktioniert. Die spannende Frage ist jetzt, wer macht diese Feedback-Coaching-Sessions? Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, also die Kunden haben da auch gesagt, okay, wir investieren das Geld und es soll die Trainerin oder der Trainer machen. Jetzt ist das so, die hatten auch kein Interesse daran, weil dann hast du so viele Termine mit irgendwelchen Gruppen, Das kriegst du gar nicht hin. So eine Trainerin oder Trainer sagt dann, ich verkaufe lieber ganze Tage. Dann habe ich versucht, das zu trennen. Dann habe ich gesagt, okay, es gibt die Trainerinnen und Trainer und dann gibt es die Transfer-Sessions und Begleitung durch jemand anderen. Das wollten die Unternehmen dann teilweise nicht, weil die dann gesagt haben, ja, aber die kennen doch noch die Gruppe nicht und so weiter. Corona hat natürlich dazu geführt, auch da können wir sagen, danke. Also ich liebe ja Online-Sessions und so und wir können jetzt automatisch, wenn du 2 Tage Training aufteilst online auf zum Beispiel 4x4 Stunden, kriegst du automatisch mehr Transfer, weil du ja schon 4 Termine hast und dazwischen kannst du umsetzen. Und ich merke aber genau wie du, dass es viele Leute gibt, die jetzt auch, das ist wieder die Allianz, auch Trainerinnen und Trainer sagen dann halt, naja, also ich mache lieber ganze Tage, das ist deutlich einfacher, als wenn ich 30 Termine in meinem Kalender habe. Das ist ja auch ehrlich gesagt schwierig und anstrengend. Und so gibt es dann in Teilen wieder diesen kleinen Rückschritt, dass man doch wieder sagt, ah schön, wir können wieder dieses 2-Tage-Training machen, das ist super. Jetzt ist das Budget aber auch weg. Also ja, klar, Umsetzungsplan, wir kaufen auch E-Learning ein, das niemand nutzt, aber dann haben wir das wenigstens unseren KPI beim Thema Digitalisierungsstrategie erreicht. Aber die Umsetzungsquote ist wieder nicht so hoch wie gedacht.
Yes. Ja, ich bin bei dir. Also ich challenge dieses Problem jeden Tag im Sales, also in meinem Sales. Ja. Und muss ehrlicherweise sagen, ich werde nicht davon abrücken, diese Transformationsprogramme längerfristig zu verkaufen, weil ich einfach sage, das sind die, die funktionieren und irgendwer muss ja dann mit der Disruption anfangen, dann mache ich das halt. Auch wenn es schwieriger zu verkaufen ist als Workshops, dann ist das so. Mhm. Mhm. Also, weil ich bin ja, also kennst du mich, ich bin Umsetzer, mich macht glücklich, wenn die umsetzen. Mhm. So, und das macht mich auch wirklich glücklich. Also, so, und wenn ich die dann, selbst wenn wir Workshops machen, ich rufe die 2 Wochen später an, dann, ich hasse diesen Anruf, ehrlich gesagt, mittlerweile, weil ich ja genau weiß, was passieren wird und ich ihnen vorher gesagt habe, dass sie dann anders machen sollen.
Aber gut, und dann sagen die dann so, ey, ja, nee, das war super, ganz toll. Also, ja, Henrik, super, ja, also ganz toll. Ja, ich habe nicht alles umgesetzt, ist auch gerade viel zu tun bei uns.
Ja.
So,
genau. Ungefähr. Mhm. So, und dann sage ich halt, ja, aber wir so, ne.
Ja. Also, Ende vom Lied. Yes. Egal, was du lernen willst, du musst dir Zeit nehmen für die Umsetzung.
Ja.
Und Lernen funktioniert. Du hast vorhin gesagt, Fehlerkultur findest du blöd. Also ich finde ja auch an der Fehlerkultur oft blöd, dass Leute sagen, also so ein Spruch von Führungskräften, ja, also haben wir alle auch schon 1000 Mal gehört, so bei mir darf jeder Fehler machen, jeden Fehler nur einmal. Ja, das ist ja so richtig doof. Weil, klingt ja. Erst, also das ist ja das Schlimmste, wenn Sachen erstmal klug klingen, aber ja. Wenn man drüber nachdenkt, klingt es richtig doof, weil so lernt ja kein Mensch. Kein Mensch macht irgendwas einmal falsch und dann nie wieder, also es sei denn, es ist irgendwie was, was mit großem Schaden verbunden ist, sodass man es gar nicht nochmal machen kann. Und das heißt, diese Kultur brauchen wir, dass wir sagen, ausprobieren, Feedback und das geht nur, wenn wir regelmäßig was machen.
Ja.
Jetzt kann man dich ja nicht klonen. Wie löst du denn diese Herausforderung? Also sind wir wieder beim Thema Edutrainment. So wie ich dich erlebe, bist du ja auch jemand, der auch durch seine Persönlichkeit, durch die Art, wie du das machst, Begeisterung für diese Art des Vorgehens, für Ausprobieren, für sich auch mal ein blaues Auge holen beim Thema, wir probieren was aus im Sales oder Marketing. Ja. Selber machst du dafür Werbung und das ist ja auch Teil, oder? Dieser Energie, die du dort schaffst.
Das ist so.
Wie hältst du die aufrecht? Also,
bei mir selber?
Nö, auch bei anderen. Also das ist ja so, hast du da so ein Pülverchen so? Sagst du jetzt, alles klar, das ist jetzt Unlock Roles Tabletten, die kann man verteilen und dann sind alle Leute so motiviert?
Das ist meine Challenge in meinem Recruiting, ne, oder im Aufbau meines Unternehmens, Leute zu suchen. Und da geht es gar nicht um Vorqualifikation. Das ist jetzt auch nicht diese typische Blabla, was jetzt alle sagen, sondern ich gucke ganz massiv auf Werte. Also, dass wir ein ähnliches Werteset haben. Und vor allen Dingen, aber B, die müssen diese Neugier haben, diesen Scheiß wirklich rausfinden zu wollen. Ne, kommen wir ja gleich zu, wenn wir jetzt zusammen ein Event machen, dann stehe ich zu 100% dahinter. Weil ich will jetzt rausfinden, was wir beide in diesem Event machen können. wie gut das funktionieren kann, wie das funktioniert. Ich glaube, wir wissen, dass wir so harmonieren werden, das wird alles überhaupt nicht das Problem sein. Das wissen wir schon. Das müssen wir nicht mehr testen, aus meiner Sicht. Wir wissen, dass wir das mit dem Tech-Kram auch hinkriegen. Check. Wir wissen noch nicht so genau, würde ich jetzt sagen, wie diese zwei Themen, was wir jetzt gerade hier ja übrigens ausprobieren, so wie die, also dass die zusammenpassen, wissen wir eigentlich auch schon. Aber ob wir damit zum Beispiel Leute in so ein Event reinbekommen, sind wir ehrlich, wissen wir nicht, weil wir es noch nie gemacht haben. So, und das triggert mich halt hart. Und das mag ich. So, und deswegen Leute zu finden, die sowas auch hart triggert, da sagst du, man muss da ganz schön verrückt sein, sage ich ja. Genau, und das, ich glaube, das ist das. Und das bringst du auch, du kannst jedem alles beibringen, aber du kannst den Leuten aus meiner Sicht nicht beibringen, so eine Neugier zu haben. Und wenn ich so ein Kundenprojekt starte, und das glauben die mir nach einer Sekunde, weil es auch einfach stimmt, ich will rausfinden, wie wir das jetzt für die anlocken können. Das will ich wirklich. Und vorher auch nicht auch so. Und das, diese Leidenschaft, und ich glaube aber eher Leidenschaft kann auch wieder jeder, aber Neugier. Diese Neugier, das rausfinden zu wollen. Das ist auch bei mir im Club 55 genau das Gleiche. Ich möchte da gerne rein und weil ich möchte rausfinden, wie die Leute da so sind und wie die anderen das gemacht haben und natürlich auch, was es mir bringen kann, aber ich merke auch, dass ich ganz viel geben kann. Also so, das ist für mich was Neues und das mag ich.
Mhm. Und das ist ja der Austausch, ich glaube, das ist ja. Deshalb gibt es ja auch diesen Podcast, so viele Menschen, die sich deinen Podcast anhören und sagen, sie können sich davon inspirieren lassen, dann sind sie mal selber dabei und diese Art von Communities, das hat sich in den letzten Jahren ja dramatisch entwickelt. Und das gibt es halt mittlerweile auch in den Unternehmen zu den einzelnen Themen. Das ist auch das, was wir dort fördern wollen. Und gleichzeitig ist es eben so, dass gleichzeitig dieses Denken da ist, Leute sollen etwas lernen, weil wir haben eine neue Strategie, ein neues Tool oder sonst irgendwie. Da kaufen wir uns jetzt irgendwas für ein und dann passiert das. Also man kann das quasi delegieren an irgendwelche anderen Leute. Wenn man Budgets hat, dann kann man sich da Edutrainment oder andere Leute einkaufen. Und das ist halt ein Missverständnis. Und ich glaube, dass wir sind da schon deutlich weiter als vor 10, 20 Jahren, aber wird wahrscheinlich immer noch dauern, bis wir sagen können, solche Leute wie uns brauchst gar nicht mehr, weil alle sind so als motivierte Selbstlernerinnen und Selbstlerner unterwegs, dass jeder jeden Tag alles tut, um so fit zu sein, wie er sein muss. Wahrscheinlich gibt es dann doch in jeder Organisation immer mal wieder ein Thema, wo ich gesagt hätte ich nicht gebraucht. Trotzdem ist dieses Skill für mich wichtig, also brauche ich auch ein bisschen Support.
Yes.
Aber dann bitte punktuell an den Stellen, wo wir den größten Hebel haben. Das ist ja auch deine Idee. Insofern könnte man Unlock Growth, könnte man auch sagen, Unlock Sales, Unlock Leadership, Unlock Project Management, weil es geht immer darum, diese Widerstände aufzulösen und dafür zu sorgen, dass du eine höhere Umsetzungsquote hast.
Ja, absolut.
So, das machen wir jetzt. Wie machen wir denn das? Ich habe ja hier, wer jetzt das Video sieht, der wird hier sehen, okay, da steht was dran. Was bedeutet dich eigentlich AMA? In diesem Bild steckt ja schon das drin, was eigentlich die Idee ist. Man kann alles fragen.
Yes.
Ask me anything.
Vielleicht andersrum.
Wir machen es aber ein bisschen anders, oder?
Ja, wir machen es ein bisschen anders. Wir wollen gemeinsam ein Event machen zum Thema Lernen und Growth Hacking. Lernen meets Growth Hacking. Wenn du dein Unternehmen, wenn ihr so Lernprozesse forcieren wollt, wenn ihr irgendwie genau wie Albrecht gerade gesagt hat, wenn ihr an dem Punkt seid, dass eure Mitarbeiter was lernen müssen. Wenn ihr diese verdammte Lernkultur auf dem Management-Sheet stehen habt, wisst ihr aber nicht, wie die umgesetzt wird oder wie man die richtig umsetzt, dann hätte ich gesagt, ab in unser Event. Wir werden beide da sein, werden uns austauschen zu unseren beiden Themen, so ähnlich wie wir das gerade gemacht haben. Aber ihr könnt Fragen stellen. Und zwar so konkret es geht zu eurem Kram, den ihr da zu bewältigen habt. Ihr könnt Lernfragen in Richtung Albrecht stellen. Ihr könnt wie immer eure Growth Hacking Fragen in meine Richtung stellen. So soll es sein.
Wir wollen das ja verbinden. Ne? Also es geht um Growth Hacking für Lerntransfer, egal für welches Thema. So kann man das vielleicht.
So, und ich weiß auch, dass wir viele HR-Leute auch hier in der Community haben. Ich glaube, für die ist es sowieso immer interessant, diese Themen in irgendeiner Form zu verbinden. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal. Ich fand es super spannend. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht mit den beiden Themen, haben die zusammengewürfelt. Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Wir freuen uns, wenn ihr in das Event reinkommt. Anmelde-URL für Tickets und so gibt es alles erst später. Also findet ihr hier in den Shownotes und so drin. Lieber Albrecht, herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Für mich gefreut.
Dir auch? Ja, mich auch. Lieben Dank, Hendrik, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auf unser gemeinsames Event.
So machen wir das. Also in dem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Schöne Grüße aus Köln und Berlin. Und umsetzen nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye-bye.
So, das war's mit dem lieben Albrecht. Wenn du noch nicht genug hast, beziehungsweise wenn du konkrete Fragen hast, wie man Workshops, Seminare so gestaltet, dass am Ende nicht nur einfach ein bisschen was hängen bleibt, sondern dass die Sachen wirklich in die Umsetzung gehen. Entweder schon im Workshop direkt oder gerne auch danach. Dann kommst du am besten am 5.12. Also von 17 bis 19 Uhr in unsere Ask Me Anything Session mit Albrecht und mir und kannst da live in Zoom ganz einfach Fragen stellen. Irgendwie hat mir heute geschickt, sind schon die ersten Tickets, kostenlose Tickets sind drin und ist eine unbegrenzte Session, das heißt, wir freuen uns über jeden, der oder die dabei ist und fleißig Fragen stellt. Das wird lustig, weil der Albrecht ist auch ein guter Kerl, lustiger Kerl und ich versuche ja auch immer witzig zu sein. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich am 5.12. Holt euch schnell euer kostenloses Ticket. Tschüssi!